Dann darf ich jetzt schon mal wieder meine Stimme erheben, bevor ich sie gleich auch wieder abgebe. Bevor es im Programm weitergeht, habe ich gerade eben die Information bekommen, dass wir noch einen weiteren kleinen Quantenhopser erzielt haben. Ich hatte ja gesagt, wir streamen das so, unsere Veranstaltung zum ersten Mal live. Und das war natürlich als Test gedacht. Und da sind jetzt nicht 40.000, sondern eigentlich erstmal nur 40 drin vorgesehen. Die sind auch da. Das heißt, wir sind auch da ausgebucht. Und nach den statistischen Werten stelle ich unsere Mittags-Keynote vor. Professor Hartmut Könitz ist Professor für Interactive Narrative Design an der University of Utrecht, University of the Arts, Utrecht, um das richtig zu sagen, wo er eine Forschungsgruppe zu diesem Thema leitet. Und seine Forschung, das liest man so, ist eine Schnittmenge zwischen Technologie, Kultur, Kunst und Gesellschaft. Also ziemlich crossover.
Ja.
Das heißt, man trifft Herrn Könitz zum einen mal hier als Wissenschaftler an und zum anderen auch einmal als Kunstschaffenden und auch als Entwickler von Autorensystemen oder zumindest von einem Autorensystem, was der ganzen Sache gerecht werden soll. Und sein Thema, noch ganz wichtig, auch letzten Freitag gestartet, großes EU-Projekt in diesem Kontext, Cost Action 18230, was das heißt, kann er vielleicht dann gleich sagen. Denn wie gesagt, die Welt wird immer komplexer, nicht nur digitaler. Und eine Frage, die man sich halt eben stellen kann, sind die Erzählungen, mit denen wir unsere Welt konstruieren und Wissen weitergeben, sind diese Erzählformen überhaupt noch adäquat bei der solchen Komplexität und bei der solchen Technologie? Und an der Stelle schweigt der Laie und Herr Könitz übernimmt.
Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die Einführung. Ja, schönen Nachmittag. Freue mich, hier zu sein. Ist auch schön, mal einen Vortrag in meiner Muttersprache halten zu können. Das bin ich eigentlich schon gar nicht mehr gewohnt. Okay, zu was werde ich etwas erzählen? Zu Interactive Digital Narratives zur Vermittlung von komplexen Themen im 21. Jahrhundert. Grob ist das so, von was ich erzählen werde. Ich werde von der Verbindung zwischen Narration und Lernen etwas sagen. Dann werde ich mich dem zuwenden, was sind eigentlich interaktive digitale Narrationen. Dann werde ich was dazu sagen, wozu sind die gut? Zum Begreifbarmachen von Komplexität. Ausblick, an was müssen wir noch arbeiten, wo ist die Forschung beschäftigt mit diesen Dingen. Dann habe ich so ein bisschen was eingebaut als Extra Credit, Akzeptanz digitaler Medien in Deutschland. Vielleicht kann ich den einen oder die andere damit etwas provozieren. Aber dann sind wir vielleicht dann auch alle vollends richtig wach. Wir werden sehen. Gut, fangen wir mal an. Ein bisschen was zu mir. Ich bin Wissenschaftler, Designer, Künstler, Automechaniker. Ich kann Ihre Bremsen reparieren, wenn es sein muss. Das sind die Sachen, die man als armer Grad-Student in den USA dann eben so lernt. Ne? Ich habe im Prinzip Deutschland 2005 verlassen. Das ist schon jetzt auch wieder eine ganze Zeit lang her, wobei ich auch immer noch Teilzeit in Berlin wohne, also ich bin auch nicht ganz weg. Ja. Ich habe meinen Doktortitel in den USA gemacht, am Georgia Institute of Technology, war Assistant Professor an der University of Georgia und jetzt bin ich eben an der University of the Arts in Utrecht, nicht Utrecht University, wie es fälschlich steht im Programm, das ist eine andere Institution. Ich habe ein Autorentool geschrieben als ein Teil meiner Doktorarbeit. Der andere Teil war eben eine Theorie zur Interactive Narration. Etwas über 60 wissenschaftliche Publikationen Und meine Werke sind in Atlanta, Paris, Kopenhagen, Porto ausgestellt worden, Seoul auch mal. Gut, okay. Ja, ich bin Professor für Interactive Narrative Design an der HKU, das ist die University of the Arts in Utrecht, nicht die Utrecht University. Ich arbeite mit Leuten an der Utrecht University zusammen. Und da leite ich eben eine Forschungsgruppe, das ist so eine Auswahl von Mitarbeitern, die ich gerade habe, dazu gehören eben Wissenschaftler dazu, wie zum Beispiel der Christian Roth, der seine Doktorarbeit über die Evaluierung von Interactive Narrative Experiences geschrieben hat, aber auch jemand wie oben rechts Mirka Doyen, auf deren Werke ich noch weiter eingehen werde, eine international prämierte Filmemacherin für interaktive Dokumentarfilme. Gut, okay. Was ist so die Verbindung von Narration und Lernen? Man kann sagen, Narration ist eine menschliche Funktion, um Erfahrungen und Vorstellungen begreifbar zu machen, zu reflektieren und weiterzugeben. Noch dazu werde ich nachher noch ein bisschen mehr sagen. Aber Narration ist nicht nur das, was wir in irgendeinem Produkt sehen. Es ist sehr schon eine ganz grundlegende menschliche Funktion. Wir sind sozusagen narrative Wesen. Ein bisschen was dazu nachlesen kann man bei Brunner oder Ricoeur. Noch etwas konkreter, hier ein Zitat von Leuten, die so in der Management-Schulung arbeiten. Ich habe es mal übersetzt, wenn Geschichten erzählen zu einer reflektierten und bedeuteten Form wird, dann hält sie Alltägliches fest und macht daraus Chancen zum Lernen. Ein anderes Zitat, auch wieder übersetzt von mir, Geschichten erlauben einer Person, Informationen zu fühlen, zu sehen und gleichzeitig sie auch faktisch zu begreifen. Und weil wir die Informationen sowohl als Fakten visuell und emotional erfassen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Information im Gedächtnis festsetzt. Und das bei wenig Lerneinsatz. Also Narrative ist auch so ein bisschen so ein Weg, Lernen zu erleichtern. Gut, was ist interaktive digitale Narration? Ich fange mal an mit diesem Zitat von Henry Ford. Wir werden darauf zurückkommen. Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja? Gut, was ist Narration? Das da, ne? So ungefähr. Also jedenfalls ist das ungefähr, was viele von uns in der Schule mal irgendwie so gelernt haben. Narration, da gibt es irgendwie diesen Story-Arc. Narration braucht einen Konflikt. Narration braucht so einen Spannungsbogen. Narration braucht braucht eine Klimax. Und dann geht's wieder runter. Und da gibt es was, das kann man immer anwenden, so diesen allgemeinen Spannungsbogen, der ist universal und immer gültig. Mhm. Gut. Und was wäre dann interaktive Narration? Naja gut, das wäre dann Narration plus Interaktion. Irgendwie kommt da was Interaktives dann dazu, ne? Ja. Ich finde, das ist ungefähr das Äquivalent, um an einem Pferd irgendeinen Spoiler anzubringen und dann hoffen wir, dass es dadurch irgendwie schneller wird. Ja? Also so nicht. Weil was sind die Ergebnisse, wenn wir so rangehen? Hier mal ein Zitat von Ian Bogost. Videospiele sind ohne Geschichten besser. Film, Fernsehen und Literatur erzählen sie besser. Ian Bogost ist derjenige, der mal so die Idee mit Persuasive Games hatte, Serious Games, da sehr einflussreich ist. Aber das hier hat er 2017 geschrieben im Atlantic. Und ich sage zu solchen Aussagen ja und nein. Ja, traditionelle Medien können traditionelle Geschichten besser erzählen. Das Buch hat nicht 500 Jahre darauf gewartet, interaktivisiert zu werden. Der Film hat auch nicht darauf gewartet, interaktiv zu werden. diese Formen sind gut, wie sie sind, und da wird auch schon noch viel Neues drin passieren. Wir werden viele schöne neue Bücher haben, viele interessante neue Filme haben. Das ist nicht mein Thema. Und das ist auch, was immer wieder schief geht. Ja, wollt ihr das Buch ersetzen? Wollt ihr den Film ersetzen? Nee, will ich nicht, wa? Nein, es geht bei interaktiver digitaler Narration um andere Arten von Narration. Es geht um Dinge, die wir mit diesen herkömmlichen Formen nicht gut machen können. Und jetzt sagt vielleicht jemand, naja, aber wir haben ja gesehen, es gibt da diesen universellen Spannungsbogen, wir brauchen einen, wir müssen einen Höhepunkt haben, es gibt diese Dreiaktstruktur und die ist universell. Naja, okay. Aber um das, da komme ich gleich nochmal drauf, aber um das nochmal deutlich zu machen, also interaktive digitale Narration sind nicht herkömmliche Medienformen, herkömmliche Erzählformen plus Interaktion. Ja? Um das ganz klar zu machen. Interaktive digitale Narration ist eine neue Art von Narration. Und einfach mal so, um auch Leute aus der Industrie zu haben, ja, jemand, der an Narration in Virtual Reality arbeitet, man kann nicht in der Kategorie früherer Medien denken, dass sie völlig anders sind. Das stimmt. Weil das hier ist auch kein schnelleres Pferd. Es ist eine neue Kategorie, die wir Auto nennen. So ähnlich verhält es sich mit der Beziehung zwischen herkömmlicher, traditioneller Narration und interaktiver Narration. Interaktive Narration ist kein schnelleres Pferd. Es ist ein Auto. Und ich sage jetzt nicht, dass das Auto ist jetzt nicht besser als das Pferd. Aber es ist was anderes. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Gut, dann kommen wir vielleicht, ja, aber ist das überhaupt Narration? Ne? Das wäre dann vielleicht so die nächste Frage. Hier baue ich auf dem, was so seit, sagen wir mal, Mitte der 90er Jahre in der Narratologie passiert ist. Da gibt es einen ganz einflussreichen Strand, und der sich kognitive Narratologie nennt. Und derjenige, der da ein Hauptvertreter ist und dessen Buch 2002 Story Logic sozusagen diese Entwicklung abschließt, ist David Herman, und der definiert Narration als ein fehlertoleranter, flexibler, kognitiver Rahmen zum Konstruieren, Kommunizieren und Rekonstruieren von mental projizierten Welten. Okay, das war jetzt ein bisschen viel in einem Satz, vielleicht, aber was das letztendlich sagt, ist: Narration ist eine Gehirnfunktion zum Verstehen. Und sie ist nicht an eine bestimmte Form gebunden. Das ist das, was Cognitive Narratology aussagt. Und damit verbunden ist auch die Einsicht, dass es viele Arten von Narration gibt, die sich von dem als oft universell angenommen und auch immer noch unterrichteten eurozentrischen Modell unterscheiden. So mal als Beispiel, Kisho Tenketsu. Kisho Tenketsu ist eine in ganz Asien verbreitete Form. Kisho Tenketsu ist das japanische Wort dafür. Gibt es aber auch in Korea und in China. Und Kisho Tenketsu hat vier Teile. Einführung, mehr Details, Überraschung. Kein Spannungsbogen. Nicht so, wie wir es im europäischen Narration gewohnt sind. Kein Höhepunkt, wie wir es in der europäischen Narration gewohnt sind. Sondern wir haben dann einen vierten Teil, der dann benutzt wird, um zu erklären, wie die ersten zwei Teile und der überraschende dritte doch irgendwie zusammenhängen. Wir haben also ganz andere Narrationsformen, da müssen wir gar nicht interaktiv werden. Und wer je irgendwie verwirrt war ein bisschen über irgendeinen japanischen Actionfilm, vielleicht liegt das genau daran, weil die Narration da eben auf Kisho Tenketsu aufbaut und nicht auf einem Spannungsbogenkonzept. Und das geht auch so weit, dass Leute, die Cultural Training machen für Japaner, ihnen erstmal Kisho Tenketsu abgewöhnen und ihnen erstmal erklären, naja, wenn du als Japaner nach USA gehst und mit Leuten erfolgreich kommunizieren willst, das ist unser dominantes Narrationsmodell, das verstehen die Amis aber nicht. Die sind da völlig verwirrt. Ja? Anderes Beispiel. Eine von sehr, sehr, sehr vielen Formen afrikanischen mündlichen Erzählens ist eine Form, die multicyclical and multiclimactic ist. Also mehrere Zyklen, mehrere Höhepunkte. Das ist eine Form, die erzählt alle Geschichten dreimal. Einmal vom Kind, einmal vom Erwachsenen und dann einmal vom alten Menschen. Aber alle drei gehören zusammen und alle drei werden auch erzählt. Also, ce n'est pas un modèle universel narratif. Wenn Sie eine Sache von diesem Vortrag mitnehmen, dann bitte das hier. Ja, es wird Zeit, dass wir das mal begreifen und dass wir das selbst bis in die Schulen tragen. Es gibt kein universelles Modell für Narration. Es gibt eine ganze Menge und viele von den Alternativen sind erfolgreich für Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Ich habe da auch ein bisschen dran geforscht mit einer Gruppe von Masterstudenten. Ich habe jedem von diesen vier Studenten einen geografischen Bereich zugeteilt und habe einfach gesagt, sucht mal. Das ist so das grobe Ergebnis. Was mich natürlich immer auch interessiert, ist, Anwendung möglich zu machen. Es ist leider so, es gibt eine Menge Beschreibungen, aber wenig Dinge, die irgendein Designer vielleicht umsetzen könnte. Hier sehen wir so ein paar Konzepte, die wir hier gefunden haben in Afrika, in Asien, in Lateinamerika. Gut, wir können also eigentlich von einem ganzen Space, von einer Vielfalt von Narration reden. Und natürlich findet in diesem ganzen Raum der Roman statt, der Film statt, der Dokumentarfilm, australisches Aboriginal Storytelling, aber eben auch interaktive digitale Narration. Okay, damit können wir schon mal feststellen, interaktive digitale Narration ist möglich. Sie ist nur eben nicht so wie der Roman oder der Film. Zu was kann das gut sein? Und hier wird es eben interessant und spannend. Interaktive digitale Narration kann Komplexität repräsentieren. Wo wird das gebraucht? Naja, wenn wir uns mal überlegen, Geschichte und Politik sind keine reinen Fakten, sie sind konstruierte Narration. Wir in Deutschland wissen das vielleicht sogar besonders gut. Das sind die Fahnen, die wir in Deutschland hatten im 20. Jahrhundert. Da gibt es nicht so viele andere Nationen, bei denen das auch so war. Ja? Und wer diese Fahne übrigens nicht kennt, das ist die Fahne des besetzten Deutschlands von 45 bis 49. Sozusagen die kombinierte Besetzungsfahne. Und andere Nationen mochten uns zum Teil so sehr, dass wir sogar zwei konkurrierende Narrationen hier hatten. Und jedes Mal ändert sie sich. Und das hat auch Auswirkungen. Das Britische Museum hat 2016 versucht, eine Ausstellung über Deutschland zu machen und der Kurator stellte fest, es gibt keine durchgängige, übergreifende Narration. Die Puzzleteile passen nicht zusammen. Und dann haben wir noch was sehr Interessantes in Deutschland. Ich nenne das eine Alternate Reality Machine. das hier. Ja? Weil was hat uns das Stasi-Archiv gebracht? Es hat uns gezeigt, dass wir persönliche, aber auch politische Geschichten umschreiben mussten. Dass es in Wirklichkeit nochmal eine ganz andere Realität dahinter gab. Wir haben gelernt, dass zum Beispiel der Organisator des Untergrund-Poetikfests in Ost-Berlin 1988 von der Stasi bezahlt war. Dass das ganze Festival von der Stasi organisiert war, dass das Bier von der Stasi kam. Ja? Nur so mal als Beispiel. Ganze Ehen sind geschieden worden, weil jemand da was in seinen Dateien gelesen hat. Und wir haben auch Sachen lösen können, wie die Frage, warum ein konstruktives Misstrauensvotum gescheitert ist in den 60er Jahren. Ja? Weil die Stasi eine Menge Geld an zwei Leute gezahlt hat. So, das heißt, wir wissen, es gibt konkurrierende Narrationen. Und ich meine, ja, ich habe schon große Sorgen, was morgen in Großbritannien passieren wird. Ja, morgen gibt es die General Election. Ich habe eine ganze Reihe Kollegen, auch in einem EU-Projekt. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir haben große Befürchtungen. Und das hat sehr viel mit Narration zu tun. Sogar sehr direkt, weil viele der Legenden über die EU wurden direkt produziert von einem gewissen Boris Johnson, ursprünglich Journalist, der Dinge wie zum Beispiel die EU verbietet die britische Wurst, die hat er persönlich in die Welt gesetzt. Das ist schon erschreckend. The power of narration here. Und natürlich haben wir auch irgendwo mit Narration zu tun, wenn wir uns angucken, was in den sozialen Medien zum Teil passiert. Ja, hier hat die Washington Post mal versucht, Blue Feed, Red Feed, also sprich Liberals oder wie wir hier sagen würden, die Demokraten und die Republicans irgendwie zu trennen und auch klar zu machen, warum es 2016 ein so böses Erwachen gab für viele auf der blauen Seite. Weil sie eben die ganzen Nachrichten von der roten Seite nie gesehen haben. Weil sie nie gesehen haben, dass es auch dort durchaus Supporter gibt. Und ja, jetzt können wir sagen, klar, das kennen wir, das sind bekannte Probleme, die einseitige Berichterstattung und die Filterbubble. Aber wir wissen, dass wir in einer komplexen Welt leben. Und trotzdem, bei vielen dringenden Problemen, und generell bei der Organisation unserer demokratischen Öffentlichkeit fallen wir immer noch auf unveränderliche, nicht komplexe Narration zurück. Das hier und jenes. Habermas' Idee einer entwickelten demokratischen Gesellschaft beruht letztendlich auf dem Zeitungsleser. Die Frage ist, haben wir denn noch? Und außerdem kann die Zeitung die Komplexität von Problemen überhaupt darstellen? Kann traditionelle statische Narration ein Problem darstellen, das eigentlich so aussieht und von dem wir auch wissen, dass es hochkomplex ist? Und hier sage ich nein, hier ist ein Limit der Medienform. Und nein, das liegt nicht daran, dass die Journalisten es nicht versuchen. Was ich sage ist, hier gibt es ein strukturelles Problem von Medienformen wie Zeitung und dem Fernsehbroadcast, die das gar nicht können. Und da wird es eben interessant. Wir haben eine Situation, das ist zumindest meine Behauptung, in der herkömmliche Geschichten gar nicht mehr in der Lage sind, die komplexe Realität adäquat abzubilden. Und das bietet auch immer einen Angriffspunkt für extremistische Propaganda. Die Wilders und Pegidas und Boris Johnsons und Trumps, die müssen gar nichts erfinden. Die können einen Teil der Realität irgendwo finden, der eben nicht abgebildet wird in einer Mehrheitsnarration. Und die können das dann benutzen, um zu sagen, guckt mal, darüber reden die nicht. Deshalb lügen sie uns über alles andere auch an. Und ich glaube, diesen Kampf können wir mit den herkömmlichen Medienformen nicht gewinnen. Ich glaube, wir brauchen hier etwas Neues. Und ich meine, wir wissen ja genau, wie es dann kommt. Wir haben es ja gesehen hier. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was uns Lyotard schon vor einiger Zeit erzählt hat. Dass die Postmoderne eine Krise der Repräsentation ist. Also der Repräsentation von Realität in den Medien. Das ist jetzt das Thema, mit dem ich mich hier beschäftige. Aber ich denke, dass das durchaus in Lyotards Analyse schon drin ist. Nur haben wir das vielleicht alle nicht so gesehen oder noch nicht so deutlich gesehen, 1979. Und das ist auch eine Herausforderung für Schaffende, für Medienschaffende, für Designer. Hier ist ein interessanter Satz aus einem Bericht für das Wilson Center. Das ist ein bipartisan, also eine parteiübergreifendes Forschungsinstitut des American Congress. Und dieser Satz ist, glaube ich, ganz deutlich. Komplexität braucht neue Narration. Vielleicht die bekannteste von den Autoren ist die Heffer Chaplin, die ist Head of Design of the New School in New York. Das ist hier dieser Report, Addressing Complexity with Playable Models. Und da wird es genau interessant. Interaktive digitale Narration als Systeme können Komplexität repräsentieren und sogar erlebbar machen. So mal als Beispiel. Hier ein Spiel, das im Auftrag der Weltbank produzierte, Ahiti, The Cost of Life. Und Ahiti hat keinen einfachen Erzählstrang, sondern es hat viele mögliche Erzählstränge, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Dieses Spiel ist ausgerichtet für Teenager, um denen begreiflich zu machen, wie schwierig es ist, mit einer Familie in einem sich entwickelten Land in der Karibik irgendwie zu überleben. Man muss hier sehr schwierige Entscheidungen treffen, wie kann ich meine Kinder in die Schule schicken, und dann eben meinen Partner nicht ins Krankenhaus, weil ich nur Geld für eine von beiden Sachen habe. Es ist kein fröhliches Spiel. Nach einigen Spielrunden ist es eigentlich fast immer mit dem Tod der Familie vorbei. Aber es wird ganz klar, wie schwierig das alles ist. So, ein anderes Beispiel, auch von interaktiver Narration, etwas neuer, ein Spiel namens Firewatch. In Firewatch geht es um die persönliche Situation eines Mannes, dessen Partnerin sehr frühzeitig Demenz bekommt und der mit dieser Situation völlig überfordert ist und letztendlich davonrennt, auf gut Deutsch gesagt, und zwar den Job annimmt, der so weit weg ist wie möglich als Feuermelder in einem amerikanischen Nationalpark. Deswegen Firewatch. Und das ganze Erleben dreht sich darum dann, dass er sich in dieser Natur bewegt, dass er versucht, mit dieser Situation irgendwie klarzukommen. Es entwickelt sich so ein bisschen eine Beziehung mit der Frau, die seine Chefin ist, im nächsten Firewatch Tower, obwohl er die nie sieht. Und es ist mal eine andere Art des Versuchs, mit so einem Schicksal klarzukommen. Und hier können wir eben sehen, wie interaktive digitale Narrationen Entscheidungen und Konsequenzen erlebbar machen. Also ich treffe eine Entscheidung, ich sehe eine Konsequenz davon oder ich treffe sogar eine ganze Reihe von Entscheidungen, Keine von denen muss jeweils die entscheidende sein, aber ich sehe dann trotzdem Konsequenzen davon. Solche Dinge können wir eben machen mit interaktiver digitaler Narration. Ein anderes Beispiel ist, und das ist jetzt von Mirka Doyen, mit der ich arbeite in meinem Lab, The Last Hijack Interactive. Das ist eine interaktive Dokumentation, die einen International Emmy gewonnen hat und mehrere Prix d'Europe. Und hier geht es um das komplexe Problem der Piraterie in Somalia. Und was hier eben stattfindet, ist, dass ich jedes Mal sagen kann, also es gibt immer eben so Filmausschnitte, ich kann aber jedes Mal wählen, welche Perspektive will ich sehen. Will ich die Perspektive sehen eines Kapitäns auf einem dieser Schiffe? Will ich die Perspektive sehen eines Piraten? Was ist eigentlich die Motivation dieses Piraten? Es ist so ein bisschen im Titel, ist so die Vorstellung, einmal sowas zu machen, the last hijack, und dann hat man genügend Geld für die eigene Familie, für den Rest des Lebens. Das ist so einer der Motivationspunkte. Aber das Interessante ist eben, es wird nicht komplett vorgegeben, was ich eben hier sehen muss, sondern ich kann sagen, okay, ich will dahin springen oder dorthin springen. Das heißt, interaktive digitale Narrationen können verschiedene Perspektiven erlebbar machen. Weiteres interessantes Beispiel ist Ford McMoney, eine Koproduktion von Arte und dem Canadian Film Board. Hier geht es um die real existierende Stadt Fort McMurray in Alberta in Kanada. Und hier ist es so, also man hat da so eine Kleinstadt in wirklich im Nirgendwo. Bis vor ein paar Jahren da die weltweit drittgrößten Ölsandvorkommen gefunden wurden. Und dann explodiert das Ding natürlich. Ja, die Ölindustrie kommt, die Ölarbeiter kommen, es kommen natürlich dann auch die Naturschützer, die dagegen protestieren, es kommen die ganzen Leute, die von den Ölarbeitern profitieren wollen, irgendwelche Läden aufmachen. Das heißt, aus diesem kleinen Dorf wird auf einmal eine mittelgroße Stadt. Stadtplanung ist furchtbar. Auch die ganzen Strukturen, die Verwaltungsstrukturen sind natürlich für was viel Kleineres. Es gibt natürlich den Konflikt zwischen dieser Kleinstadt und Big Business. Es gibt den Konflikt zwischen den Naturschützern und der Ölindustrie. Und zwischendurch gibt es natürlich dann auch den Konflikt zwischen den Alteingesessenen und den Neuankömmlingen und so weiter. Also eine hochkomplexe Situation. Man erlebt die, indem man hier durchgeht, durch mehrere Episoden, indem man mit verschiedenen Stakeholders hier reden kann, aber die haben noch eine weitere Sache hinzugefügt und die finde ich sehr interessant. Man muss sich hier anmelden, um das zu erleben, und mit der Anmeldung bekommt man auch Zugang zu einem Diskussionsforum. Und da ist es jetzt so, je mehr ich durch diese Dokumentation durchgehe, je mehr Wissen über diese Situation ich einsammle, desto höher wird mein Status im Diskussionsforum. Desto mehr Einfluss habe, desto mehr kann ich sagen. Das finde ich ein sehr interessantes Modell, wenn wir darüber nachdenken, wie sollen wir in Zukunft über komplexe Probleme entscheiden. Ich sage nicht, dass das perfekt ist. Ja, also designmäßig kann man noch viel ändern und das Diskussionsforum nimmt einen komplett raus und sieht komplett anders aus und so weiter und so fort. Aber man stellte sich mal vor, man hätte sowas versucht, als man anfing mit Stuttgart 21. Von einem Flughafen in Berlin, den wir irgendwann mal haben, vielleicht oder nicht, gar nicht zu reden. Ja? Aber wenn wir über solche Großprojekte nachdenken in der Zukunft, wie wir die vermitteln können, wie wir über die diskutieren können und auch sicherstellen können, dass die Leute, die mitreden, eben auch Ahnung haben, dann finde ich, ist da ein sehr interessantes Modell. Zumindest als Idee. Das heißt, Interactive Digital Narratives ermöglichen einen Diskurs über ein Thema, über dieses hier zum Beispiel. Und man kann das auch noch weiter stricken. Wir wissen alle, dass es überall große Datensammlungen gibt von uns. Oft werden diese Datensammlungen als Gefahr diskutiert. Es ist aber so, öffentliche Verwaltungen haben durchaus auch Daten, die für uns alle interessant sein könnten. Die Frage ist, selbst wenn die an uns weitergegeben werden, selbst wenn die zugänglich sind, wir sind davon, von diesen Datenmengen einfach völlig überfordert. Wie gehen wir damit um? Und hier sehen wir ein Beispiel, das war das nächste Projekt von Mirka Doyen, The Industry, hat auch wieder zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem einen Peabody Award. Ein Versuch im Prinzip, ein gewisses in sich narratives Interface zu gestalten zu Big Data. Das Projekt heißt The Industry und die Industrie ist die illegale Drogenindustrie in den Niederlanden. Die Niederlande sind ein Open Record State, Open Data State. Es hat zwar eine Zeit lang gebraucht, aber am Schluss hat sie die ganzen Daten über Drogendelikte von der niederländischen Polizei bekommen und die hat sie dann umgesetzt. Das sind also echte Daten. Und was die Industrie unter anderem macht, man kann da seine niederländische Postleitzahl eingeben und dann sieht man, was um einen rum die letzten paar Jahre passiert ist. Ja, welcher Nachbar so eine kleine Farm hatte und solche interessante Geschichten. Ja. Also interactive digitale Narrationen können Big Data begreiflich machen, als Narrative Interfaces. Ja. Die Daten sind nicht unbedingt immer negativ, da kann man auch was Positives machen, aber wir müssen Wege finden, daran zu kommen und die auch begreifbar zu machen. Das heißt, interaktive digitale Narrationen sind Werkzeuge für die Darstellung von komplexen Zusammenhängen, die systemisches Verständnis beinhalten und verbreiten können. Und da liegt die Chance. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass vielleicht der spezifische Vorteil von interaktiven digitalen Narrationen ist, dass wir ein komplexes System machen können, das einen nicht komplexen Durchgang erlaubt. Also sprich, wenn wir uns das hier jetzt mal als System vorstellen, also den ganzen grauen Bereich jetzt mit Möglichkeiten an Pfaden, die ich so etwas durchqueren könnte, dann ist es natürlich so, jeder einzelne Durchgang ist immer eine lineare Narration. Ich bin deswegen selber auch sehr vorsichtig, benutze nie das Wort non-linear hier. Ich weiß auch bis heute noch nicht, was das sein soll, solange wir keine Zeitmaschine haben. Aber das Ding ist, wir können hier also eine lineare Narration erleben, die entsteht durch unsere eigenen Entscheidungen. Die können wir natürlich aufzeichnen. Wenn wir uns nur die Aufzeichnung angucken, haben wir immer eine lineare Narration. Gleichzeitig aber können wir dann zum Beispiel ein weiteres Mal durchgehen, andere Entscheidungen treffen und sehen dann, dass wir das ganze System, die Komplexität eben nicht sozusagen wegwerfen müssen, wie es wäre, wenn wir zum Beispiel einen Zeitungsartikel schreiben, wo wir uns eben auf einen Durchgang entscheiden müssen oder wenn wir einen Dokumentarfilm schneiden. Also sprich, wir reden hier von einer temporären kognitiven Reduzierung von Komplexität, die dann eben hilft, das zu begreifen. Und dieses Verständnis, denke ich, könnte eine Basis liefern für einen besseren Diskurs. Gut, an was in diesem Zusammenhang müssen wir denn noch arbeiten? Okay. Interactive Narrative Design, wir müssen uns dran gewöhnen, dass wir keine Autoren mehr sind, sondern Systemdesigner, dass wir gleichzeitig die Designer sind eines Prozesses mit zusammen, der entsteht, wenn dann ein Benutzer rankommt. Und wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir diese Erfahrung von Komplexität umsetzen können. Wo können wir ansetzen? Ich denke, eine Grundlage ist mit Modellen. Und ich denke, die Naturwissenschaften haben Mittel entwickelt zur Darstellung von Vielfalt. und nicht erst seit gestern. Ich denke da zum Beispiel so an eine Katze aus dem Jahr 1926. Ja, diese Katze war gleichzeitig lebend und tot. Das heißt, die Quantenphysik lebt schon lange mit der Darstellung von Komplexität. Und sie sind nicht die einzigen. Ja, wir haben seitdem Dinge entwickelt wie Kybernetik, Systemtheorie, Chaostheorie, Fuzzy Logic. Es gibt also Modelle für komplexe Darstellungen, für multilinear Darstellungen, für Dinge, die nicht mehr One-to-One-Mapping sind nur. Ja. Hier ist ein Modell, das ich entwickelt habe zu diesem Thema. Ich nenne das SPP. Und ich sage, wenn jetzt jemand fragt, wo ist eigentlich die Story, auch durchaus im narratologischen Sinne, die gibt es nur im Product. Und das Product ist auch aus meiner Sicht der aufgezeichnete Walkthrough. Der interessiert mich relativ wenig. Was mich interessiert, sind System und Prozess. Was haben wir im System? Wir haben eine Proto-Story oder im Prinzip den Raum der potenziellen Narration. Alle möglichen Narrationen, die man daraus instanzieren kann, sind im System zumindest angelegt. Und was wir dann eben haben, ist, wenn wir mit so einem Artefakt interagieren, ist, wir instanzieren eine spezielle Narration. Das heißt, wir gehen von Design über Performance, durchaus die Performance des Benutzers. Das heißt natürlich auch, wir sind hier nicht mehr Autoren im herkömmlichen Sinne. Wir sind Narrative Architects. Wir sind Leute, die was zur Verfügung stellen. Was die Benutzer mitmachen, haben wir nicht komplett im Griff. Das ist für viele Leute auch schwierig, dass sie da was loslassen können. Ich sage immer, wenn du völlig Kontrolle haben willst, bleib weg vom Interaktiven. Dann mach deinen Film, schreib dein Buch. Ja? Und dann natürlich, wenn wir uns nur den Recorded Output angucken, auch da können wir wieder eine herkömmliche Narration finden. Das ist auch das, was manchmal in der Analyse schief geht, dass Leute das da analysieren und dann vergessen, dass darüber was anderes ist. Ja? Okay. Grundlagen, um dahin zu kommen, denke ich, erstmal Interactive Literacy, viele Dinge angucken, viele Dinge spielen, gerade auf Netflix sehr einflussreich. Ich finde nicht, dass es besonders gut ist, aber es erreicht eben viele. Ja? Literacy meint eben auch viele Dinge angucken. Bandersnatch, an Interactive Black Mirror Episode, hat gerade den Emmy gewonnen. The Industry ist nochmal von Mirka Doyne sehr interessant, auch online zu finden, auch natürlich auch ganz umsonst. Und dann, es gibt eine Menge interessanter Videospiele, die interessante Sachen machen. Und da gibt es eine Menge Sachen, die man sich angucken kann. The Walking Dead hat Narration auf ein neues Niveau gehievt. Es gibt aber eine Menge andere Sachen, sehr kommerzielle Spiele, aber auch Dinge zum Beispiel wie Attentat 1942 von einem tschechischen Entwickler hat einige Preise gewonnen. Hier geht es darum, um das Attentat auf Heydrich 1942 durch den tschechischen Widerstand. Und auch selber durchaus mal probieren. Es gibt ganz einfache Sachen. Twine ist einfach ein Text-Based-Tool online, kostet nichts. Kann man sich einfach mal ausprobieren und dann gibt es natürlich weitere Geschichten. Gut, habe ich noch 3 Minuten? Habe ich noch. Okay, also sprich, sich viele Dinge angucken, auch durchaus mal selber ausprobieren, sich mal Gedanken machen. In diesem Zusammenhang extra Credit. Ich denke, darüber müssen wir so ein bisschen reden. Akzeptanz digitaler Medien in Deutschland. Und mir ist schon klar, das ist so ein bisschen preaching to the already converted. Ja? Aber vielleicht nochmal so ein paar Talking Points in der Hinsicht. Ne? Ja, sowas ist für mich leider typisch deutsch. Counter-Strike-Spiele sind potenzielle Amokläufer. Ja, da gab es so einen Amoklauf von jemand in München. Und was steht dann auch im Spiegel hier online? Das extensive Spielen von Ego-Shootern am Computer. Counter-Strike. Also Counter-Strike ist sozusagen die Ausbildung zum Amokläufer, ne? Ist ja auch ein Ego-Shooter, ne? Okay, hier ist mal ein Kontrastprogramm. Ja? In Schweden sind Counter-Strike-Spieler aktive Rentner. Es gibt da ein berühmtes E-Sports-Team, die nennt sich die Silver Snipers, die spielen Counter-Strike zusammen. Dazu passt dann vielleicht auch festzustellen, dass Counter-Strike kein Ego-Shooter ist. Ja, was uns leider ein bisschen was erzählt über die Kompetenz vieler deutscher Journalisten zum Thema. Counter-Strike ist ein Spiel in einer ganz seltenen Kategorie namens Collaborative Shooter. Was uns sagt, hier muss man zusammenarbeiten. Die Spielidee von Counter-Strike ist, dass ich ein Team habe, sowas wie die GSG 9, die zusammen versuchen, ein Entführungsopfer zu befreien. In Counter-Strike muss ich mir die ganze Zeit mit anderen Leuten reden, mit denen kommunizieren als Team und ich spiele sozusagen gegen das Team der Terroristen. Auch die sind ein Team. Genau deswegen ist Counter-Strike auch so ein beliebtes Spiel in E-Sports, weil hier ein Team gegen ein anderes Team spielt. Das Spiel ist kein Ego-Shooter oder First-Person-Shooter, wie man im Englischen sagen würde. Das ist auf jeden Fall falsch. Ja, nur mal so als zum Nachdenken. Ne? Diese Leute, die spielen Counter-Strike zusammen. Als erfolgreiches E-Sports-Team. Die sind alle über 60. Ja, also Counter-Strike ist ein Collaborative-Shooter, kein First-Person-Shooter. Die Produktion von interaktiven Inhalten findet zum größten Teil außerhalb Deutschlands statt. Was auch viel mit diesen Haltungen zu tun hat. Und die Forschung leider auch. Ja? Markt für digitale Spiele in Deutschland so ungefähr 1 Milliarde Euro, manche sagen sogar 3 Milliarden Euro, da kommen dann die Hardwareverkäufe dazu, Eigenproduktion 4%. Ja? Wir haben diesen Markt komplett hergegeben und das hat viel damit zu tun mit Behauptungen von den Zusammenhang von Gewalt in Computerspielen mit Realgewalt. Die Studien geben es eigentlich alle nicht her, die seriösen. Es sind gerade wieder 2 zurückgezogen worden zu dem Thema. Kann ich Ihnen zeigen. Nur mal als Beispiel, in Großbritannien machen Spielehersteller 3 Milliarden Umsatz. Ja, das ist ein ganzer Wirtschaftszweig, da gibt es ganze Regionen, die davon leben. Wie schon gesagt, bei uns Tendenz fallend. Wir haben keine einzige komplette Uni-Abteilung zur Spieleforschung. Ja, es gibt eine Menge gute Einzelkämpfer, das weiß ich schon, ich kenne die Kollegen alle. Ja, aber wir haben kein einziges Games Department. Wer will, kann das mal vergleichen mit der ITU in Kopenhagen, mit 600 Studenten im Studiengang an der Universität Hofstra in Schweden, mit dem Center for Excellence an der Universität Tampere in Finnland, mit Games Studies bei Abertay, das ist der ersten Uni, die sowas eingeführt hat, 1996. Ja, 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 ja. Dann gibt es ja auch noch so interessante Zahlen, 30% der Deutschen fürchten das Online-Banking, während Schweden über die Einführung einer reinen digitalen Währung nachdenkt. Ich will damit sagen, Medienkritik ist wichtig, aber wenn es zur Medienphobie wird, dann sorgt das dafür, dass die Kompetenz in Produktion und Reflexion woanders stattfindet. Und da sollten wir echt mal drüber nachdenken. Und das Internet ist von 1969. Das ist kein Neuland. Es gibt also noch viel zu tun. Zusammenfassung: interaktive digitale Narration ist das Erstellen von Repräsentationen komplexer Zusammenhänge. Sie können das systemische Denken verbreiten, das wir brauchen. Sie sind wichtig als Mittel im E-Learning, um einen öffentlichen Diskurs über dringliche Themen zu ermöglichen. Und sie zu verstehen und erstellen ist weiterhin eine Herausforderung. Daran können wir aber gemeinsam arbeiten als Wissenschaftler. So ein paar Pointers mal hier. Müller hat es ja schon erwähnt, am Freitag habe ich diese Cost Action gestartet. Ich bin der Chair davon. Bis jetzt sind 28 Länder dabei. Vielleicht einfach mal angucken. Es geht genau um dieses Thema Interactive Narrative Design for Complexity Representations. Der Betrag wirkt jetzt vielleicht nicht so groß, den wir hier haben, aber er kann nur eingesetzt werden für Networking und Capacity Building und da ist das schon eine Menge Holz. Wir denken im Augenblick, das Management-Team sind ungefähr 65 Leute im Augenblick aus 28 Nationen. Ich denke, werden wir vielleicht noch 35 Nationen werden und vielleicht so um die 200 Leute, die dann mitarbeiten in Workgroups. Weiterhin vielleicht für den einen oder die andere interessant, letztes Jahr gegründet, die Association for Research in Digital Interactive Narratives, einfach mal gucken, ardin.online. Die wichtigste Konferenz vielleicht in diesem Bereich ist im nächsten Jahr in Bournemouth im November, die International Conference Interactive Digital Storytelling. Dann gibt es noch eine weitere in Osteuropa, die 17-Konferenz in Budapest, die gehört auch zu uns dazu. Und damit sage ich Danke.
So, Herr Königs, herzlichen Dank. Sie haben den Ball bereits ergriffen, das ist sehr schön. Allerdings, wir haben auch gelernt, wir müssen unsere Narrative ändern, wir müssen uns anpassen, auch an die veränderten Situationen. Die veränderte Situation ist die, dass unser Zeitplan nicht mehr der ist, der vorher war. Das kann passieren bei Narrationen, vor allen Dingen, wenn man sich ändert, wenn man sagt, ach nee, er hat noch drei Minuten. von daher würde ich sagen, dieses ganze Spiel, haben Sie noch Fragen? Weiß nicht. Setzen wir draußen fort.
Okay.
Das schafft Ihnen, das schafft Ihnen nochmal eine andere Atmosphäre. Es ist nicht dieses 1:1, fragt er, was ist es? Ist es klug? Traue ich mich? Nee. Sie können beim Kaffee zusammenstehen. Der Herr Könitz, der ist auch da. Mhm. Den können Sie sich auch sicherlich mal beiseite nehmen.
Gerne.
Und sich mal überlegen, was haben Sie denn da jetzt gerade erzählt? Ist ja unglaublich. Ja? Also, von daher läute ich jetzt einfach mal die Erzählung der Kaffeepause und der Diskussion in der Kaffeepause aus. Herzlichen Dank, in der Viertelstunde geht es hier weiter.
Danke. So.